Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu unserem vorösterlichen News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Ron Hein und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
So, wir haben uns gerade schon ein bisschen vorbesprochen und ich habe schon ein Bild gezeichnet. Da stehen zwei Rennpferde in ihrer Box und wollen losrennen. Ich glaube, dann lasst uns direkt mal reinstarten. Ich glaube, wir haben auch echt zwei schöne Themen, die uns immer mal wieder begleiten. Wir wollen heute über den Smart Meter Rollout reden und über den Kohleausstieg. Da haben wir tatsächlich schon länger nicht mehr darüber gesprochen, aber Bundeskanzler Merz hat uns da eine Steilvorlage geliefert und die wollen wir auf jeden Fall aufgreifen. Warum reden wir heute über den Smart Meter Rollout? Letzte Woche, als wir hier aufgezeichnet haben, am Freitagvormittag, kamen dann kurz darauf neue Zahlen der Bundesnetzagentur zum Stand des Smart Meter Rollouts in Deutschland. Ruben, du hast hier die Zahlen für den Podcast heute nochmal angeguckt. Stichtag war der 31. Dezember 2025, ein interessantes Datum, weil bis dahin sollte eine Quote von 20% der sogenannten Pflichteinbaufälle erreicht werden.
Genau.
Und wie sieht's aus? Was haben die Messstellenbetreiber erreicht?
Genau, also dieser Stichtag ist durchaus relevant für die Branche. Die Bundesnetzagentur erhebt diese Zahlen und hat die letzten Freitag war es, publik gemacht. Daraus ergibt sich, dass wir immerhin inzwischen mehr als 3 Millionen intelligente Zähler in Deutschland installiert haben. Verteilt sich dann im Land durchaus unterschiedlich. Was heißt das für diese 20%-Quote, die du erwähnt hast? Diese Pflichteinbaufälle, die ist übererfüllt. Also das heißt, insgesamt gibt es eine Quote von 23% von diesen Pflichteinbaufällen. Klingt alles prima. Ganz so prima ist es nicht, denn es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, wenn wir auf Unternehmensebene gehen, die diese Quote nicht erreicht haben. Und das sind von diesen ungefähr 800 Netzbetreibern, die gleichzeitig in der Regel der grundzuständige Messstellenbetreiber ist. Von denen gibt es 800 Stück, von denen haben 300 diese Quote erreicht. Heißt, 500 haben die Quote von 20% nicht erreicht.
Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein ausdifferenziertes Bild, das du uns lieferst, weil du einerseits sagst, ja, insgesamt zwar übererfüllt, aber dann doch echt eine große Zahl an grundzuständigen Messstellenbetreibern. Das sind in vielen Fällen stehen dahinter die Verteilnetzbetreiber beziehungsweise dann eben die Stadtwerke.
Genau.
Großer Teil hat die Marke noch nicht erreicht. Was heißt das für diese Unternehmen?
Das heißt jetzt erstmal gar nicht so viel. Die haben die gesetzliche Quote nicht erreicht. Konsequenzen drohen ihnen jetzt erstmal nicht, zumindest den meisten von ihnen nicht. Es ist so, dass die Bundesnetzagentur aber schon ein Auge darauf hat und jetzt zumindest die Unternehmen anzählt, die noch gar nicht mit dem Rollout begonnen haben, denn solche gibt es auch. Also man muss sich das vorstellen, es gibt eine Quote 20% Pflichteinbaufälle zum Ende des Jahres 2025 und es gibt genau 77 dieser Messstellenbetreiber, die stehen bei 0%. Ja, das sind in der Regel sehr kleine Unternehmen, die aber genau wie die großen auch ihre Pflichten als Netzbetreiber, als Messstellenbetreiber wahrnehmen müssen. Und die hat die Bundesnetzagentur jetzt angezählt und hat gesagt, so geht es nicht und droht jetzt mit einem Zwangsgeld. Ja, also die werden jetzt erstmal gebeten, dass sie sich doch bitte äußern sollen, wo es da hakt. Und wenn sie ihren Pflichten weiterhin nicht nachkommen, dann müssten sie ein Strafgeld sozusagen dann zahlen.
Ist denn bekannt, in welcher Höhe sich dieses Strafgeld dann belaufen könnte? Ist das wirklich was Schmerzhaftes oder ist es eher ein kleiner Betrag aus der Kaffeekasse?
Also da gibt es, wenn ich das richtig gesehen habe, eine gewisse Bandbreite, wie das ja bei solchen Strafzahlungen in vielen Kontexten ist, die sich dann in der Regel auch an der Größe des Unternehmens orientiert. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Bundesnetzagentur da eher mit symbolischen Beträgen arbeiten wird, weil es ja nicht darum geht, hier jemanden wirklich abzustrafen, sondern es ist ja mehr sozusagen eine symbolische Peitsche, die Netzbetreiber an ihre Pflichten zu erinnern. Es obliegt aber am Ende der Regulierungsbehörde, was dafür für Gelder aufgerufen werden. hängt vielleicht auch damit zusammen, wie gut die Unternehmen dann im Einzelfall begründen können, warum sie so hinterherhinken. Aber das ist, da haben wir jetzt keine konkreten Einblicke. Und ob es überhaupt so kommt, das wissen wir ja auch noch nicht, weil wir müssen vor Augen haben, wenn es hauptsächlich kleinere Netzbetreiber sind, die ihre Quoten nicht erreicht haben, da geht es dann in absoluten Zahlen auch gar nicht um so viele Zähler. Ja, also vielleicht kann der ein oder andere relativ schnell seine Pflichteinbauquote da noch erreichen.
Ist das dann auch die Ursache dafür, dass, obwohl wir ja eine große Zahl an Unternehmen haben, die das Ziel noch nicht erreicht haben, dann insgesamt dann doch über der Quote liegen? Also ist dann der Umkehrschluss, dass vor allem die großen Messstellenbetreiber ihre Ziele gut erreicht haben und auch wahrscheinlich dann einige davon auch deutlich übererfüllt haben.
Genau, das ist der Fall. Man kann so ein Stück weit erkennen, der Smart Meter Rollout ist ein komplexer Prozess. Also diese Ausstattung mit intelligenten Zählern, der muss gut geplant sein, der muss auch IT-seitig gut begleitet werden. Das muss alles Hand und Fuß haben. Und es gibt Unternehmen, meistens die größeren, die diesen Prozess sehr, sehr, ich sag mal, skalierungsfähig aufgestellt haben. Und die haben teilweise auch schon sehr hohe Quoten erreicht. Und andere tun sich sehr viel schwerer, überhaupt in diesen Prozess reinzukommen. Ist natürlich, wenn man geringere Kapazitäten im Haus hat, auch alles gar nicht so leicht. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, überhaupt ins Rollen zu kommen. Weil das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn diese Maschinerie Smart Meter Rollout einmal rollt, ja, also tatsächlich Pläne erstellt werden, wer bekommt wann ein Messgerät, dann ist das Ding auf dem Gleis sozusagen. Und da sind aber viele noch nicht. Es gibt immer ein paar Ausreißer, also durchaus größere Unternehmen, die 20%-Quote nicht erreicht haben. Das ist alles transparent hinterlegt in einer Tabelle, die Bundesnetzagentur veröffentlicht. Aber in der Regel gibt es schon einen erkennbaren Zusammenhang zwischen Größe des Messstellenbetreibers und Quote beim Smart Meter Rollout.
Stellt sich natürlich die Frage, wie lesen wir das jetzt, was wir da sehen? Einerseits kann man ja sagen, 3 Millionen intelligente Messgeräte, Smart Meter sind jetzt erstmal verbaut. Halleluja, ein Thema, das uns schon seit zig Jahren begleitet. Es tut sich tatsächlich irgendwas im Markt. Auf der anderen Seite aber sind 500 von etwas mehr als 800 Messstellenbetreibern immer noch nicht da, wo sie Ende des Jahres sein sollen. Und man muss natürlich grundsätzlich sagen, Deutschland hinkt den europäischen Zielen ja ohnehin total hinterher. Also europäische Richtlinien sahen mal vor, dass bis zum Jahr 2020 eigentlich 80% aller Haushalte mit Smart Mietern ausgestattet werden sollten. Deutschland hat sich dann auf rechtlichem Wege einen anderen Rollout-Pfad verordnet und der ist deutlich behäbiger und deutlich langsamer. Ron, du beschäftigst dich ja auch immer wieder mit dem Rollout-Plan, wenn wir jetzt einfach mal auf das deutsche Szenario gucken. Wie liest du die Zahlen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie du schon andeutest, kann man das auf zwei Arten lesen. Ich glaube, ich würde erstmal das Positive lesen. Also das deutschlandweite Ziel von 20% wurde übererfüllt. 23,4%, das ist mehr als 20%, das ist ein Erfolg. Wenn wir uns jetzt mal ungefähr ein Jahr zurückerinnern, na, nicht ganz ein Jahr, aber da haben wir über die Zahlen zu Q2 2025 gesprochen. Da lag der deutschlandweite Rollout noch ungefähr bei 15% und da haben wir ziemlich vernichtend darüber geurteilt, dass das Ziel von 20% wahrscheinlich verfehlt wird. Jetzt haben wir es übererfüllt. Das heißt, das ist erstmal ein Erfolg. Also es kommt jetzt so langsam Tempo rein. Und wenn man mit Branchenakteuren spricht, dann sagen die alle auch, so wie das Ruben gerade auch schon dargestellt hat, wir haben jetzt unsere Prozesse etabliert, wir wissen jetzt, was wir tun, wir kommen jetzt wirklich ins Rollen. Auch wenn das Tempo im europäischen Vergleich natürlich immer noch langsam ist und die Full-Rollout-Quote, über die brauchen wir gar nicht reden. So, ne? Da ist Deutschland immer noch desaströs. Aber beim Pflicht-Rollout, glaube ich, kommt so langsam Tempo rein. Und ich glaube, das sollte man auch positiv erwähnen, dass auch wenn natürlich immer noch sehr viele Messstellenbetreiber der Quote säumig sind, aber generell Tempo reinkommt. Also es tut sich jetzt endlich was. Ich glaube, man kann sagen, es ist jetzt nicht mehr so dieser nur noch schleppende Smart Meter Rollout, sondern es hat sich in den letzten 7, 8, 9 Monaten was getan, dass wir jetzt wirklich endlich Smart Meter verbauen.
Ich würde ein Stück weit schon auch dagegen halten wollen, weil wir haben jetzt, ich kann es nicht mehr aufs Datum genau sagen, aber wir haben, glaube ich, vor einem Jahr über blaue Briefe berichtet, die die Bundesnetzagentur an die Messstellenbetreiber geschickt hat, weil damals ja auch die Quoten schon so gering waren. Die Bundesnetzagentur hat die Messstellenbetreiber darauf hingewiesen, dass es diese Pflicht gibt und dass es da war noch sehr, sehr viel Zeit, dass jetzt tatsächlich aber eine Zahl von 500 Messstellenbetreibern diese Quote nicht erreicht. Das soll uns schon, das muss uns zu denken geben, ganz klar, ja. Und wir haben ja im Hintergrund immer noch eine Diskussion darüber, wie sind wir strukturell eigentlich aufgestellt im Verteilnetz und wie spielt das auch darauf ein, dass wir vor einer enormen Transformationsaufgabe stehen in der gesamten Stromnetz. Und da kommt immer diese Zahl der 800 Verteilnetzbetreiber, dass das zu viel ist, dass da auch zu viele kleine sind, die überfordert sind. Das, genau das bestätigt sich ja. Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, wir müssen an diese Struktur ran. Und ich glaube, da muss sich der ein oder andere Netzbetreiber auch nur die unangenehmen Fragen gefallen lassen. Bist du in der Lage, das Netz zukunftsfähig aufzustellen? Ja. Und die Frage wird ja auch gelegentlich mal gestellt. Ja. Aber wichtig ist mir, wir hatten Zeit, genau das alles zu diskutieren. Bei dem einen oder anderen ist wenig passiert und ich weiß nicht, vielleicht muss man da auch mal überlegen, ob das nicht irgendwie nochmal anders gelöst werden muss. Noch ein Gedanke dazu, weil die Bundesnetzagentur hat vor langer Zeit auch alle Netzbetreiber angeschrieben, gefragt. Auslöser war die Einführung der Rolle des Messstellenbetreibers. Wollt ihr der grundzuständige Messstellenbetreiber sein? Ja, in eurem Netzgebiet. So ist es vorgesehen. Ihr müsst es aber nicht machen. Ja, der grundzuständige Messstellenbetreiber zeichnet sich dadurch aus, dass er grundzuständig ist. Wer diese Rolle nicht will, muss sie nicht bekleiden. Das war eine freie Wahl. Die meisten Netzbetreiber haben gesagt, natürlich sind wir der grundzuständige Messstellenbetreiber. Damit geht einher, dass man dann auch liefern muss. Und das haben viele, glaube ich, dann am Ende nicht getan. Und von daher, glaube ich, ist jetzt Kritik auch gerechtfertigt.
Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, Ruben. Ich glaube, auf gar keinen Fall sollten wir das schönreden und sagen, nur weil die deutschlandweite Quote erfüllt wurde, sind die über 500 Messstellenbetreiber, die säumig sind, jetzt einfach fein raus und können sich so ein bisschen hinter ihren, in Anführungsstrichen, großen Brüdern verstecken und sagen, ja, die haben ja übererfüllt, wir sind damit raus. Also das wollte ich damit nicht sagen. Mir geht es darum, ich glaube, es tut sich gerade beim generellen Tempo was, dass wir strukturelle Probleme beim Rollout sehen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also, dass vor allem kleinere Netzbetreiber einfach nicht hinterherkommen, teilweise noch gar nicht angefangen haben, das ist ein Riesenproblem. Und es gab ja zum Beispiel letzte Woche auch eine ziemlich breit diskutierte Studie von Tim Meyer, wo er ganz offen eine Konsolidierung des Netzbetriebs gefordert hat, wo er die Frage gestellt hat, können wir uns leisten, für die Zukunft über 850 Netzbetreiber zu haben oder sollten wir 50 Netzbetreiber haben. Also ich glaube, die Frage, die kommt immer, wenn diese Zahlen erscheinen und die so desaströs dann teilweise sind, auf. Und wir müssen natürlich darüber sprechen.
Letztlich geht es ja auch darum, Energiewende zu ermöglichen, weil wir haben ja jetzt das Thema heute vor allem unter der Maßgabe der Pflichteinbaufälle diskutiert. Das ist ja schon eine deutlich kleinere Zahl als die Gesamtzahl der Haushalte. Also das sind eben dann größere Stromverbraucher und Haushalte mit eigener erneuerbaren Erzeugung. Und darum geht es ja auch künftig, solche Anlagen steuern zu können. Dazu wären dann die Smart Meter eben die Technologie, die dann aber eben auch nochmal zusätzlich ausgestattet werden muss. Aber deshalb ist diese Diskussion über die Vielzahl der Netzbetreiber, dann im Umkehrschluss an der Stelle der Messstellenbetreiber, durchaus berechtigt. Und ich habe so einen Gedanken im Kopf, eigentlich, um diese Diskussion gar nicht erst so groß aufkommen zu lassen, wären ja auch die Verbände in der Pflicht, gerade den Kleinen, also wir haben jetzt 77, die noch gar nicht mal angefangen haben, denen auch Hilfestellung zu leisten. Denn die Verbände haben sich ja auch geäußert und haben gesagt, es gibt Gründe, warum gerade diese kleinen Unternehmen das nicht schaffen. Und wenn die Verbände sich dessen schon bewusst sind über diese Gründe, dann stellt sich die Frage, gibt es da Hilfestellungen, greift man denen wirklich unter die Arme, damit sie es schaffen, weil tatsächlich, wenn da wirklich sehr kleine Netzbetreiber davon betroffen sind, da ist es durchaus auch wahrscheinlich nachvollziehbar, dass die gewisse Schwierigkeiten haben. Aber es sind eben auch nicht nur die ganz kleinen. Das würde ich vielleicht nochmal einstreuen. Es gibt auch durchaus kleinstädtische Netzbetreiber, die schon auch Kundenzahlen haben im Bereich von vielleicht 10.000, 20.000. Und da habe ich in der Vergangenheit auch immer mal wieder gehört, dass Netzbetreiber gesagt haben, vor 2030 brauchen wir bei uns gar keine Smart Meter. Und das ist natürlich vielleicht eine Haltung, die dann auch nicht mehr so ganz der Zeit entspricht.
Jetzt hast du, Chris, von Hilfestellungen gesprochen. Hilfestellung ist das eine. Wettbewerb ist das andere, weil darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja auch den wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Und das ist ja sozusagen der Rollout durch die Hintertür, wenn man so will. Und da passiert ja eine ganze Menge. Ja, dann sehen wir, da sind Unternehmen, die eine ganz andere Schlagzahl an den Tag legen als die Grundzuständigen, die Netzbetreiber. Und da sehen wir schon, dass viel Bewegung in den Markt kommt. Und vielleicht muss der ein oder andere grundzuständige Messstellenbetreiber da auch nochmal genauer hinschauen. Denn Wettbewerb, klar, belebt das Geschäft. Aber will er denn tatsächlich den Messstellenbetrieb auch abgeben? Ja, wenn das Teil meines Geschäfts ist, würde ich mir das genau überlegen. Aber dann muss man auch liefern.
Eine Anmerkung dazu, also ob die Wettbewerblichen jetzt so viel Tempo machen, das ist ja zumindest in der Branche durchaus auch umstritten. Ich kann mich da gut an eine Aussage von E.ON-Vorstand König erinnern, der dem Wettbewerb eine Relevanz komplett abgesprochen hat. Der hat gesagt, die wettbewerblichen Messstellenbetreiber haben beim Rollout derzeit überhaupt keine Rolle. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, E.ON hat über 1 Million Smart Meter verbaut. Deutschlands größter wettbewerblicher oder zumindest selbsternannter größter wettbewerblicher Messstellenbetreiber Metrify ist bei ungefähr 70.000. Also da reden wir schon von anderen Dimensionen. Also ob da jetzt so viel Tempo drin ist, möchte ich auch nochmal zur Diskussion stellen.
Aber gut, dass du Metrify ansprichst, denn die haben sich zuletzt im Markt ja auch hervorgetan. Die haben Briefe versandt und die wollen tatsächlich eben jetzt von ihren 70.000 doch deutlich weg und haben vollmundig große Zahlen angekündigt, wo sie hin wollen. Metrify ist eine Enpal-Tochter. Die nimmt man natürlich auch viel in der Werbung wahr. Da gibt es natürlich immer starke Botschaften. Ron, was hat Metrify konkret vor?
Ja, Metrify, gutes Stichwort, möchte bis 2030 2,5 Millionen Smart Meter verbauen. Das heißt von 70.000 auf 2,5 Millionen in etwas weniger als 4 Jahren. Große Ziele. Ich habe das in meinem Artikel dazu mal als Kampfansage tituliert. Aber bei einer Kampfansage ist ja auch immer so die Frage, wie viel davon kann man wirklich erfüllen? Also es sind auf jeden Fall große Pläne. Ob sich das umsetzen lässt, wird sich zeigen. Bislang war, wie gesagt, das Tempo jetzt auch noch nicht so riesig dabei. Ganz spannend finde ich, du hast diese Briefe angesprochen. Die wollen jetzt so eine große bundesweite Kampagne starten, 16 Millionen Briefe verschicken und da erstmal erklären, was ist überhaupt ein Smart Meter? Und dann das Angebot machen, einen kostenlosen Smart Meter zu verbauen und zwar innerhalb von 6 Wochen. Also das ist, glaube ich, schon ein starkes Stück, wenn man mal überlegt, 16 Millionen Haushalte anschreiben, natürlich nach und nach, nicht auf einmal, immer regionsspezifisch. Aber das ist tatsächlich ein attraktives Angebot für viele, würde ich meinen, dass man einen kostenlosen Smart Meter einfach verbaut bekommt, ohne irgendwelche weiteren Erwartungen. Also das ist jetzt nicht daran gebunden, dass man irgendwie im Enpal-Kosmos einsteigen muss.
Aber trotzdem steht ja die Frage dahinter, warum macht das Unternehmen, weil sozusagen ja nicht ganz günstige Technologie erstmal kostenlos zu verbauen, also eine gewisse Erwartung wird schon dahinter stehen.
Ja, natürlich bekommt man Gebühren für den Messstellenbetrieb, also man verdient natürlich darüber so ein bisschen was wieder, aber was so Unternehmen wie Enpal, aber auch 1,5, Octopus natürlich sehen, die haben Technologien, die sie anbieten, für die sind Smart Meter elementar. Also wir haben darüber schon gesprochen, Smart Meter sind die Grundvoraussetzung für die Energiewende im Niederspannungsnetz bei den privaten Haushalten. Und deren Ziel ist es, so viele Smart Meter wie möglich zu verbauen, um dann die Angebote, die da drinnen dranhängen, natürlich anbieten zu können. Weil das ist ja das eigentliche Geschäft. Das Geschäft sind die Wärmepumpen, das sind die HEMS-Systeme, das sind die dynamischen Netztarife. Das ist ja das eigentliche Geschäft, wo die dran interessiert sind. Dass die jetzt die Smart Meter verbauen, das ist nur die Grundvoraussetzung dafür, dass sie das eigentliche Geschäft in Gang kriegen können.
Ich hatte vor ein paar Wochen Wochen ja auch mit Octopus-Deutschland-Chef Bastian Giröl gesprochen, der auch genau das gesagt hat. Das war nie unsere Idee, Smart Meter in Deutschland zu verbauen. Das ist auch gar nicht unser Geschäftszweck. Aber es ist halt eine Notwendigkeit, um unser eigentliches Geschäft ausrollen zu können. Und deshalb haben sie eben auch damit angefangen, weil eben die Smart Meter in Deutschland fehlen und weil dann eben auch gerade dann rückblickend doch viele eigentlich zuständige Messstellenbetreiber eben bei dem eigentlichen Einbau auch säumig waren.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da steckt ganz viel Musik hinter. Smart Meter Rollout, das ist ja so ein Thema, was uns wirklich immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, auch unsere Diskussion jetzt hier schon zeigt, was da eigentlich hinter steckt. Das ist halt eben nicht nur dieses Gerät verbauen und dann ist das Produkt fertig, sondern da steckt da viel mehr hinter. Da steckt da eine Vision hinter, über die wir sprechen. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Und dafür sind Smart Meter halt die Grundvoraussetzung.
Man muss vielleicht auch sagen, dass solche Player wie Enpal, ein Octopus, eine ganz andere Basis haben, dieses Geschäft zu skalieren. Die sind deutschlandweit tätig mit einer breiten Kundenbasis. Ein Netzbetreiber aus einer bestimmten Region, das ist ja alles regional sehr begrenzt, der kann diesen Messstellenbetrieb ganz begrenzt hochskalieren. Ja, der kann ja nicht in fremde Netzgebiete gehen. Das heißt, da ist wirtschaftlich auch kein Potenzial. Und wenn wir mal in den Messstellenbetrieb reingucken, dann wissen wir, dass das in der Regel sich wirtschaftlich auch gar nicht trägt. Ja, das ist sehr hoch reguliert. Viele Messstellenbetreiber verdienen damit kein Geld. Wenn Enpal, Octopus und so weiter das schlau machen, vielleicht besteht die Möglichkeit, das so zu skalieren, dass da tatsächlich auch ein Business Case drin steckt. Ja, von daher haben die wettbewerblichen Messstellenbetreiber, wenn sie das gut lösen, tatsächlich auch einen wettbewerblichen Vorteil, den ein Grundzuständiger da nicht haben kann. Das ist eine kleine, wenn man so will, Wettbewerbsverzerrung, die auch ein Stück weit problematisch ist und wo ich dann auch verstehe, dass es Kritik gibt an dieser Marktrolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers.
Umso erstaunlicher finde ich dann aber wiederum, gerade bei dem, was du jetzt ausgeführt hast, dass es durchaus ein Ansinnen im Bundeswirtschaftsministerium gibt, den grundzuständigen Messstellenbetreibern künftig wieder die vollständige Hoheit über den Rollout zu geben, weil gerade unter dem Aspekt der Systemeffizienz würde ja vielleicht dann doch auch einiges dafür sprechen, mindestens beide nebeneinander weiterlaufen zu lassen oder halt auch dafür zu sorgen, dass die wettbewerblich tätigen Unternehmen auch freie Bahn haben. Die jetzt wieder einzugrenzen, ist eine Diskussion, die wir auch hier schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert haben, auf die wir auch in der Vergangenheit immer wieder geguckt haben und auch noch weiterhin gucken werden, weil diese Diskussion eben noch nicht beendet ist. Aber es ist zumindest ja mal ein interessanter Aspekt, der bei mir zumindest immer noch eine gewisse Verwunderung auslöst.
Ja, definitiv. Also da kann ich dir nur zustimmen. Da haben wir ja wirklich intensivst drüber berichtet, dass seit dem Energiewende-Monitoring und dem 10-Punkte-Plan daraus abgeleitet wurde, zumindest die Frage gestellt wurde, ob man die Verantwortung wieder den Verteilnetzbetreibern übergibt. Interessanterweise hat jetzt Metrify-Chef Schramm mir gegenüber noch berichtet, dass man jetzt durchaus Kontakt mit dem zuständigen, mit der zuständigen Abteilung beim Bundeswirtschaftsministerium hatte und er wollte jetzt nicht verraten, ob die Argumente gehört haben, aber also sein Lächeln bei unserem Gespräch würde ich jetzt mal so deuten, dass man da durchaus sich ganz gut ausgetauscht hat, um das mal vorsichtig zu sagen. Das ist jetzt meine Interpretation, aber ich glaube, man fühlte sich da einigermaßen gehört, auch wenn man vielleicht noch nichts Finales sagen kann.
Gut, ihr zwei, dann lasst uns doch mal noch zu einem anderen Thema kommen, das quasi auch eigentlich am Freitagabend in die Redaktion geflattert ist. Bundeskanzler Friedrich Merz war beim FAZ-Kongress in Frankfurt und hat dort auch Aussagen getätigt, die verwundern können oder vielleicht auch nicht. Da können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen, und zwar zum Kohleausstieg. Also Bundeskanzler Friedrich Merz hat hinter das Zieldatum Kohleausstieg 2038 ein Fragezeichen gesetzt und er begründet das auch mit der aktuellen Krisensituation, die wir infolge des Iran-Kriegs schon wieder im Energiemarkt haben, steigende Öl- und Gaspreise. Gerade mit Blick auf die Gaspreise, die sich noch gar nicht so stark im aktuellen Energiemarkt direkt abbilden, zumindest was die verbrauchende Seite angeht, aber was sicherlich noch kommen wird und was uns auch noch weiter deutlich beschäftigen wird, Und auch ein Stück weit begründet er das mit der Sorge um eine mögliche Mangellage, dass wir also zu wenig Erzeugung haben. Da möchte man doch meinen, dass seine Bundesregierung eigentlich gerade dabei ist, genau diese Mangellage zu verhindern und die Erzeugungslücke zu befüllen mit Gaskraftwerken. Ja, die Bundesregierung ist angetreten mit einem etwas größeren Plan, bis zu 20 Gigawatt oder möglicherweise sogar mehr an neu entstehenden Gaskraftwerken. In den Gesprächen mit der EU-Kommission ist diese Zahl wieder vorerst geschrumpft, aber da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, weil wir reden im ersten Schritt über eine Kraftwerksstrategie und im zweiten Schritt dann über einen Kapazitätsmechanismus, der auch gesicherte Leistungen in den Energiemarkt reinbringen soll. Aber Merz hat sich ganz schön hervorgetan, hat sich ganz schön aus dem Fenster gelehnt und hat auch gesagt, also der Industriestandort Deutschland dürfe nicht gefährdet werden, nur weil irgendwann mal unrealistische Ausstiegspläne aufgeschrieben worden seien. Ich habe dazu eine Meinung. Ich finde, das sind starke Worte. Wie lest ihr das?
Lass uns doch erstmal schauen. Friedrich Merz ist ja jetzt Bundeskanzler und nicht Bundeswirtschaftsminister. Er ist also vielleicht auch, also es hat was zu bedeuten, wenn er sich zu solchen Themen äußert. Mich würde interessieren, wie weit argumentiert er denn da seinen Standpunkt aus? Also hat er das auch mit Gründen hinterlegt, warum er das als unrealistisch betrachtet?
Ja, es sind die Punkte, die ich gerade ein Stück weit angesprochen habe, also wahrscheinlich eine Erschwernis für den Betrieb von Erdgaskraftwerken angesichts jetzt steigender Erdgaspreise.
Mhm.
Ja, die haben natürlich dann auch einen schwierigen Marktzugang. Wir reden ja überhaupt nur über solche Instrumente wie Kraftwerksstrategie oder Kapazitätsmechanismus, weil der Markt alleine nicht mehr ausreichend Anreize gibt, damit diese notwendigen Backup-Kraftwerke überhaupt errichtet werden. Klar, auch darüber kann man natürlich diskutieren, ob daran nicht auch ein Stück weit die schon seit Jahren anhaltende politische Diskussion schuld ist und ob vielleicht ohne diese politische Diskussion schon längst auch Gaskraftwerke errichtet worden wären, weil die Notwendigkeit, dass solche Kraftwerke gebraucht werden, die ist eigentlich da. Allerdings verdreht sich ja der Energiemarkt auch ständig wieder. Also einerseits haben wir natürlich wachsende erneuerbaren Zahlen. Dazu momentan fraglich, kriegen wir einen großen Hochlauf bei Batteriespeichern oder eben auch nicht. Aber wenn wir die kriegen würden, würde das den Markt und im zweiten Schritt dann auch den Bedarf an Erdgaskraftwerken ja sicherlich auch nochmal verändern, nämlich eher verkleinern. Also da macht er meiner Meinung nach eine Diskussion auf, die an der aktuellen Stelle einfach nicht richtig aufgehoben ist. Und wir reden über einen Zeitraum in 12 Jahren. Also klar, es geht um Versorgungssicherheit, es geht um Schutz des Industriestandorts Deutschland, aber dass das ohne Kohlekraftwerke nach dem Jahr 2038 nicht mehr gewährleistet sei, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, was ihn dazu treibt.
Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt Friedrich Merz verteidigen muss hier im Podcast. Die mir sonst zugehört haben, haben hoffentlich gemerkt, dass das in der Regel nicht meine Position ist. Ich will es auch gar nicht inhaltlich verteidigen, aber ich will zu bedenken geben, der Kohleausstieg 2030 in NRW, den werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Also das ist aber natürlich auch ein Produkt dessen, dass die Gaskraftwerke, die jetzt schon seit Jahren versprochen werden, nicht gebaut werden. Das ist ein politisches Versagen, unter anderem auch ein Versagen der Regierung Merz. Also ich glaube, das müssen wir festhalten. Aber müssen wir vielleicht auch jetzt schon darüber nachdenken, ob es realistisch ist, dass 2038 wirklich keine Kohlekraftwerke mehr gebraucht werden? Ich will nicht die Art, wie Merz das gesagt hat, verteidigen, aber muss es zumindest in Ordnung sein, darüber zu debattieren? Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ja, es sind noch 12 Jahre, aber die grundlegenden Weichenstellungen dafür werden ja im Grunde jetzt gelegt oder hätten auch schon gelegt werden müssen. Also, dass wir jetzt immer noch keine Ausschreibungen haben und auch immer noch nicht wissen, wann sie kommen, das ist natürlich ein politisches Versagen. Aber vielleicht habt ihr da eine Meinung zu.
Ich würde vielleicht erst mal nochmal sagen, wo kommt die Zahl 2038 her? Weil ich glaube, auch da ist das März-Statement ein bisschen flapsig. Ja? Also nur, weil mal irgendein Datum beschlossen worden sei. Also das war eine gesellschaftlich breit getragene Kommission, umgangssprachlich gerne als Kohlekommission bezeichnet, die sich nach langen Verhandlungen und ich erinnere mich noch gut an die Berichte von nicht sonderlich schmackhaften Kaffeegetränken im Bundeswirtschaftsministerium, aber eine breit getragene Kommission, die damals sich durchgerungen hat auf ein bestimmtes Datum. Und vielleicht gucken wir mal drauf, wer war da eigentlich drin? Es gab da 4 Vorsitzende, 2 kamen von der CDU, also einmal Reinhard Pofalla, Ex-General, CDU-Generalsekretär und auch mal Kanzleramtschefs. Dann Stanislav Tillich war auch dabei, ehemaliger Ministerpräsident aus Sachsen. Und in der Kommission insgesamt waren Arbeitgeber, Gewerkschaften, auch die großen Verbände BDI und BDW. Und der VKU war damals auch vertreten mit seiner Hauptgeschäftsführerin Katharina Reiche. Das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Pointe. Und die haben eben festgelegt 2038. Klar, Ron, was du ansprichst, 2030 NRW, da ist eine CDU-geführte Landesregierung ja nochmal ausgeschert und sagt, wir in NRW, wir können das schon 2030. Ich glaube, da können wir mittlerweile deutlichen Haken dran machen, dass 2030 ist nicht mehr erreichbar, aber es ist deshalb nicht erreichbar, weil eben die Gaskraftwerke bis dahin eben nicht kommen. So, Stand heute würde ich aber davon ausgehen, dass wir bis 2038 dann eigentlich doch die Gaskraftwerke haben sollten. Also dann haben wir natürlich ein Problem.
Da ist, in meinen Augen, müssen wir da doch den Finger mal in die Wunde legen, weil das ist in meinen Augen kommunikativ eine solche Schieflage. Und du hast es angedeutet, Chris, mich persönlich stört dieser Duktus, in dem Friedrich Merz da spricht, auch ungemein. Diese Kohleausstiegsverständigung in einem großen gesellschaftlichen Konsens so despektierlich darzustellen und gleichzeitig aber, Ron, du hast das Wort politisches Versagen, das hast du in den Mund genommen, gleichzeitig aber selbst schuldig zu bleiben, zur Lösung einen Beitrag zu leisten, das finde ich, produziert bei mir kognitive Dissonanz. Ja, das ist eine Schieflage, die kann ich nicht auflösen. In meinen Augen ist der Ton an der Stelle, den Friedrich Merz anschlägt, auch einfach vollständig unangemessen. Und ich würde mir wünschen, dass er da vielleicht auch nochmal mit seiner Ministerin drüber spricht, von der ich hoffe und erwarte, dass sie da ein differenziertes Bild zu hat. Und da gebe ich, an einem Punkt gebe ich dir recht, Ron, wir sollten natürlich zumindest mal überlegen, welche Rolle können Kohlekraftwerke beispielsweise in der Reserve denn noch spielen? Ja, da gibt es ja auch Gedankenspiele, Kraftwerke bereit zu halten, ohne dass sie viel Emissionen verursachen, aber sie stehen zumindest als Backup irgendwo. Das kann man sicherlich alles diskutieren. Ja, aber dafür muss man, glaube ich, den Kohleausstieg als solchen nicht komplett auseinandernehmen.
Achtung, jetzt kommt nochmal ein Move, mit dem ich wahrscheinlich auch euch überrasche. Ich stelle mich jetzt auch nochmal auf die Seite von Friedrich Merz, denn wenn man dann nochmal auf das Thema Kohlekommission drauf guckt, die hat eigentlich vorgesehen, dass der Ausstiegspfad mehrfach überprüft wird und dass jeweils ein Bericht vorgelegt werden soll. Das erste Mal hätte das im Jahr 2022 stattfinden sollen. Da waren wir gerade mitten in der Gaskrise, die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelöst worden ist. Der Bericht fehlt bis heute. Allerdings haben CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass der unverzüglich vorgelegt werden soll. Das ist jetzt 9 Monate her. Es ist da noch nichts passiert. Ich habe beim Bundeswirtschaftsministerium angefragt, wie denn da der aktuelle Stand ist. Ich habe jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Antwort. Wenn da was reinkommt, dann greifen wir das natürlich in unserer Berichterstattung nochmal auf. Und im August 2026 sollte schon der zweite Bericht folgen. Und dann gibt es weitere Überprüfungszeitpunkte, 29, 32. Also eine Überprüfung ist in diesem Kompromiss der Kohlekommission durchaus vorgesehen. Allerdings, gerade der Bericht 2032, der sollte dann vor allem genutzt werden, um zu gucken, ob das Kohleausstiegsjahr sich nicht möglicherweise auf 2035 vorziehen lässt. Also es war nicht unbedingt dahingehend angelegt, dass man über eine Verlängerung spricht. Und ich glaube, das geben auch so ein bisschen die Statements der Länder her, weil welche Bundesländer sind davon betroffen? Das sind vor allem Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Und aus allen Ländern mit unterschiedlicher Regierungsbeteiligung kam eigentlich eine Antwort: Dieses Fass wollen wir jetzt eigentlich nicht aufmachen. Wir gehen Stand heute weiterhin davon aus, dass der Ausstieg 2038 generell gilt. Ja, Nordrhein-Westfalen, andere Zeitlinie. Aber auch die wollen ambitioniert aussteigen, frühzeitig. Und auch viele Experten gehen bisher eigentlich davon aus, dass allein die CO2-Bepreisung dafür sorgen wird, dass wir das Ziel 2038 nicht nur erreichen, sondern wahrscheinlich schon vor aus der Kohle aussteigen. Aber
dafür müsste natürlich die CO2-Bepreisung auch scharf gestellt werden. Ne? Also da wir sorgen ja immer wieder dafür, dass Dinge nach hinten geschoben werden, weil wir Ausreden erfinden, warum es jetzt gerade nicht passt. Also das ist ja, klar, diese Mittel sind alle toll und wichtig, aber sie müssen dann halt auch wirklich mal losgehen und dann auch Wirkung zeigen.
Und das ist ein starker Punkt, den du da bringst, weil genau in dieser Woche hat die EU-Kommission ja auch einen Vorschlag vorgelegt, ja, wie man dem europäischen Emissionshandel auch ein Stück weit mindestens einen Zahn zieht, also indem die bisherige Marktstabilitätsreserve als Instrument aufgeweicht wird, weniger Wirkung entfaltet. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt, auch gerade was den Kohleausstieg angeht. Also Zertifikate, die durch den Kohleausstieg nicht mehr gebraucht würden, die müssten natürlich auch aus dem Markt herausgenommen werden. Also ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, auch in den Überlegungen, wie weit trägt die Kohleverstromung noch, ist sicherlich die CO2-Bepreisung. Und da haben wir momentan auf europäischer Ebene ja durchaus eine Diskussion, wie wir sie vor 2-3 Jahren eben nicht hatten.
Definitiv. Also die Vorzeichen gehen gerade eher so ein bisschen Schritt rückwärts. Ne? Und wie du schon vorhin sagtest, sind noch 12 Jahre. Es ist viel Zeit. Hoffen wir mal, dass wir in 12 Jahren nicht über Kohlekraftwerke so sprechen wie über Atomkraftwerke hier in Deutschland und eine Endlosdiskussion entsteht, ob man die jetzt weiterlaufen lassen sollte oder nicht.
Also man hat tatsächlich, glaube ich, in der energiepolitischen Diskussion gerade viele Flashbacks. Ich erinnere mich irgendwie an Zeiten erinnert, die schon lange zurückliegen. Aber nun gut, so ist es mal. Und ich glaube, jetzt dieses Statement zum Kohleausstieg von Friedrich Merz, man darf es wahrscheinlich auch nicht unterschätzen. Also er macht das ja wahrscheinlich nicht einfach so aus einer Laune heraus, auch wenn ihm das manchmal nachgesagt wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus bewusste Äußerungen sind. Auf der anderen Seite reiht sich es aber auch ein bisschen ein an energiepolitische Aussagen von Friedrich Merz, die doch durchaus verwundern. Wir haben über seine große Begeisterung für die Fusionsenergie gesprochen, was ihn dazu verleitet hat, dass er glaubt, die Windkraft sei in Deutschland nur eine Übergangstechnologie. Da haben wir auch schon mal hier in der Folge ein paar Fakten dazu geliefert, dass selbst die Betreiber der Fusionstechnologie das durchaus anders sehen. Also ich habe manchmal den Eindruck, nicht nur Friedrich Merz, sondern eigentlich der gesamten Regierung fehlt in energiepolitischen Fragen manchmal so ein gemeinsamer Kompass und manchmal ist es tatsächlich etwas irrlichtern. Ja, der Standort Deutschland würde es aber eigentlich vertragen und es würde ihm sehr gut tun, wenn es hier irgendwie eine klarere Linie geben würde als ständig solche merkwürdigen Störmanöver.
Ja, definitiv.
Gut, ihr zwei. Ich glaube, dann sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Es war eine sehr lebhafte, diskussionsreiche Folge, so wie wir es eigentlich erwartet hatten. Die zwei Pferde sind losgerannt mit vollem Tempo. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, dann bleibt uns an der Stelle natürlich nur noch schöne Osterfeiertage zu wünschen. Eine gute Erholung. Und ja, wir hören uns hier dann in der kommenden Woche wieder. Ohne mich. Ich mache ein paar Tage Urlaub, aber es wird sich jemand finden, der hier einspringt und dann hören wir uns dann wieder. Bis dann, alles Gute, tschüss.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.